Freut mich, dass ihr alle da seid. Ich wollte, ja, ich bin hier, um euch etwas über Gaming auf Linux zu erzählen. Ja, wie ihr seht, ich habe das relativ kurzfristig vorbereitet, drum keine Präsentation. Das heißt, ihr habt hier jetzt für die nächsten paar Minuten Jankett in Dauerschleife. Aber ihr könnt mehr zuhören, wenn ihr wollt. Genau. Ich werde jetzt in den. Ich werde das Thema jetzt relativ grundlegend angehen. Das heißt, Leute, die schon Erfahrung mit Spielen haben, die werden viele Dinge wahrscheinlich schon kennen. Vielleicht lernt ihr auch was Neues. Ich wollte einfach mal diesen großen Überblick geben, was man zu erwarten hat, wenn man denn unter Linux spielen möchte. Erstmal die große Frage. So, ich bin jetzt jemand, der möchte spielen. Wo kriege ich denn meine Spiele überhaupt her? Ist für viele selbstverständlich, ja, da geht man ins Internet, auf Steam oder sonst irgendwas, aber mal langsam. Weil, wie man es bei Linux-Software allgemein gewohnt ist, man kann nicht, oder wenn man in den Laden geht, findet man einfach keine Linux-Software. Genauso sieht es aus mit Linux-Spielen. Das hat viele Gründe, weil Linux halt eine kleine Verbreitung hat. Ist aber nicht schlimm, weil wir haben ja das Internet. Genau. Linux selbst bringt da seinen eigenen Paketmanager mit. Und dort sind auch viele Open-Source-Spiele schon drin, die auch relativ hochwertig sind. Allerdings hat man dort eine eher kleine Auswahl. Die meisten davon sind Minispiele und gerade wenn man als Gamer große AAA-Artikel haben möchte, mit denen Leute ihr Geld verdienen, wird man da nicht wirklich fündig. Aber das ist schon mal, also ist eigentlich, wenn man mit Linux und Spielen in Berührung kommt, ist es tatsächlich erstmal die erste Anlaufstelle. Was gibt es denn da in meinem Paketmanager für Spiele? Soweit so nett. Seit es eben gerade bei den Package-Managern passiert ja in letzter Zeit auch viel, da gibt es ja Flatpak und Snap und App-Image und hast du nicht gesehen. Da kommen jetzt auch mehr und mehr Spieleentwickler, die halt proprietäre Spiele verbreiten. Genau, die kommen dazu und packen ihre Software da halt rein. Es hat halt den netten Vorteil, dass es alles schön ins System integriert ist und ja, man keine extra Software braucht. Aber so wollen die meisten es nicht. Es gibt natürlich die großen Plattformen wie zum Beispiel Steam. Steam hat eine sehr große Auswahl von etwa, also von Linux-nativen Spielen. Etwa 5000 Spiele inzwischen. Das ist eine etwas geschönte Zahl, weil in dieser Zahl auch ganze DLCs und Sonderpakete drin sind. Also wahrscheinlich sind es eher so 3000 Spiele, vielleicht 4000, die das halt wirklich ja, selbstständige Spiele sind, keine Zusatzpakete. Das Schöne an Steam ist, es hat eine sehr schöne Integration ins System. Es hat einen Updater, es synchronisiert Spielstände über mehrere Geräte hin. Kennt man alles. Chats, genau. Nachteil an Steam ist halt, es ist, gerade wenn man aus der Linux-Perspektive schaut, wo man ja auch für freie Software steht und man teilt sich Dinge, viele Spiele sind halt an ein DRM-System gebunden. Das heißt, wenn du Steam nicht mehr hast oder wenn Steam aus irgendeinem Grund nicht mehr existieren sollte, sind deine Spiele weg. Es gibt manche Spiele, die man dort extrahieren kann und sich irgendwo anders sichern kann, die dann immer noch ausführbar sind, aber an sich, also für sich gilt, existiert Steam nicht mehr, hast du keine Spiele mehr. Aber warum es ein, also was ein guter Grund ist, um Steam als Quelle für seine Spiele zu nehmen, ist, es ist mit, also im Moment mit die größte treibende Kraft in der Branche, die Linux als Gaming-Plattform etablieren möchte. Da komme ich auch später zu, was die alles gemacht haben. Steam Play ist dann ein großer Punkt, womit man halt Windows Games auf Linux ausführen kann. So, aber komme ich später zu. Genau. Eine andere Quelle ist halt GOG.com, Good Old Games. Hat ebenfalls eine große Auswahl an Spielen, wie viele weiß ich gerade nicht genau, die halt unter Linux laufen. Dabei sind auch viele alte Spiele, die man so nicht mehr unbedingt findet, die dort halt aufbereitet sind, dass sie auch auf modernen Geräten funktionieren. Ein großer Verkaufs- oder quasi großer Fürsprecher ist da halt, dass es komplett DRM-frei ist. Das ist wie, wenn man eine DVD kauft, man hat die Datei, die kannst du dir überall hinkopieren, die kannst du dir speichern und kannst auch noch in 10 Jahren ausführen, solange es ein System gibt, was es ausführt natürlich. Hat aber leider keinen nativen Linux-Client, das heißt, diese ganzen Komfortfunktionen, die man bei Steam hat, die findet man dort nicht. Dafür gibt es aber kleine Helferlein, die, wo ich auch später drauf zukommen werde. Genau. Ja, auch nennenswert ist Humble Bundle, wo man auch eigene Spiele bekommen kann oder Steam Keys. Die haben halt sehr günstige Preise. Dadurch, dass man viele Spiele für so als Badge bekommt, so nach dem Pay-What-You-Want-System. Eine andere Quelle ist itch.io, wo man sehr viele kleine Indie-Games findet, wo man auch eben eine sehr liberale Preisgestaltung hat. So, um das mal in den Raum zu werfen. Genau. So, die meisten Leute, die sich hier den Vortrag wahrscheinlich anschauen, haben wahrscheinlich schon Spiele oder gehen davon aus, so, okay, ich habe jetzt meine Spielesammlung, ich bin jetzt zum Beispiel unter Windows und möchte jetzt diese bestimmten Windows-Spiele auf meiner Linux-Maschine zum Laufen kriegen. Wie mache ich denn das jetzt? Dafür gibt es Emulatoren oder auch sogenannte Laufzeitumgebungen für die Projekte, die nicht als Emulatoren bezeichnet werden wollen, wie zum Beispiel Wine. Wine is not an Emulator. Also das Kürzel Wine steht dafür. So, bevor ich darauf komme, ein kurzes Wort für Emulatoren. Ich selbst kenne mich nicht so gut mit Konsolenspielen aus, aber es gibt eine ganze Reihe an Konsolen. Emulatoren, wo man für gut alte DOS-Games sind jetzt auch PC, aber wo man quasi DOS-Games, alte Nintendo, Gameboy, GameCube-Sachen, C64, da habe ich auch Leute gesehen, die hier einen haben, Atari, Amiga, Sega-Konsolen, PlayStation, da gibt es für alles Emulatoren für. Die unter einem sehr spannendes Projekt, wie ich finde, namens RetroArch zusammengefasst sind. RetroArch ist ein eben so eine Sammlung, so ein Wrapper über viele Emulatoren drüber, dass man sagen kann, ich möchte alte Spiele spielen und nutze halt diese Software dafür. Also wer für Konsolen und alte oder alte Spiele, ja, wer die ausführen möchte, der ist bei RetroArch an der richtigen Stelle. Genau, es gibt auch Game Engines, die, also Spiele, wo Leute sehr, wo Leute ein Projekt dazu gemacht haben, dass die Game Engine dazu reimplementiert oder quasi ein Remake davon macht. Zum Beispiel OpenMW, die Morrowind Engine von The Elder Scrolls Morrowind, komplett in Open Source nachschreibt, sodass man die Spiele davon auf allen Plattformen halt spielen kann. Oder Open Lara für die alten Tomb Raider-Teile. Das ist eine ziemlich coole Sache, aber der Nachteil ist, es gibt da sehr, sehr wenige Projekte, die das überhaupt machen. Die da sind, die laufen ganz gut. Aber eben, man möchte ja so eine Allgemeinlösung haben. So, ich möchte meine Windows-Spiele auf Linux spielen und dafür gibt es halt Wine. Ja, Wine, was ist das? Wine ist eine Laufzeitumgebung, die Windows-Programme auf Linux-Systemen oder auch anderen POSIX-kompatiblen Systemen ausführbar macht. Im Prinzip übersetzt Wine die Windows-Befehle in die entsprechenden Linux-Befehle. Oder auch die DirectX-Befehle. DirectX ist die Standard- oder quasi eine sehr weit verbreitete Grafik-API für Windows. Interpretiert diese Befehle in OpenGL-Befehle um, dass sie halt unter Linux zum Beispiel ausführbar sind. Soweit so nett. Eben dafür stellt es eine ganze Reihe an Bibliotheken bereit, die die Windows-Systemeigenen, also die Windows-eigenen Systembibliotheken quasi ersetzen. Auch wird ein Ordner bereitgestellt, der sich schön ins Linux-System integriert, wo man die ganzen Windows-Programme installieren und ausführen kann. Soweit so gut, in der Praxis aber nicht so einfach. Wer mal mit Wine rumgespielt hat, der weiß, dass das gefühlt mit sehr viel schwarzer Magie zu tun hat. Ja, das liegt einfach daran, Wine bietet sehr viele Stellschrauben. Jedes Programm hat seine gewissen Eigenheiten. Die einen brauchen eine, also die einen möchten über DirectX 9 zum Beispiel angesprochen werden, die nächsten brauchen aus irgendeinem Grund einen Internet Explorer drin, der noch Webseiten darstellt oder sowas. Viele Gründe, Dinge anders zu machen als normalerweise. Aus diesem Grund hilft halt die eine Einstellung für das eine Programm nicht unbedingt für die andere. Das heißt, alles mit, also quasi alles in diesen Weintopf zu schmeißen, funktioniert in der Praxis halt nicht so gut. Deswegen ist es eine gute Praxis, für jedes Programm, was man installiert hat, ein eigenes sogenanntes Wine-Prefix oder Prefix zu erstellen. Das ist im Prinzip eine Wine-Installation, oder nicht eine Installation, aber eine, diese Ordnerumgebung von Wine. Davon einfach viele davon und für jedes Programm eine. So sind die Sachen sauber getrennt und jeder kann seine eigene Einstellung haben. Ja. Das kann man, dafür gibt es auch eben Programme, die einem diese Arbeit erleichtern. Da komme ich gleich auch zu. Vorher möchte ich noch auf eine sehr interessante Entwicklung eingehen, nämlich Wine war sehr lange dafür bekannt, irgendwie zu funktionieren, aber meistens nicht. Und das hat sich seit der dritten Version von Wine ziemlich geändert, weil plötzlich funktionieren die Dinger tendenziell mehr als weniger. Und das hat der Entwicklung einen ziemlichen Vorsprung gegeben, dass immer mehr Leute darauf angesprungen sind und sich dafür interessiert haben. Daraus sind halt auch Projekte entstanden, die DirectX-Systemaufrufe nicht mehr in OpenGL, sondern in Vulkan übersetzen. Vulkan ist, okay, kleiner Exkurs für DirectX, OpenGL, Vulkan, wem das nicht sagt, das sind Grafikschnittstellen fürs Betriebssystem oder für die Programme. DirectX ist halt das, was unter Windows am meisten verbreitet ist, wird auch von Microsoft entwickelt. OpenGL ist im Prinzip der solide Grundstandard für plattformübergreifende Grafikanwendungen. Und Vulkan ist gerade so der neue heiße Scheiß, der den Anspruch hat, OpenGL zu ersetzen und gleich gut zu sein wie DirectX. Weil in der Geschichte war DirectX meistens performanter oder schneller oder besser als OpenGL, deswegen hat es halt so eine große Beliebtheit. Genau, eben, Vulkan ist auch plattformübergreifend, ziemlich schnell, ziemlich flexibel und deswegen gibt es da großes Interesse dran, das gerade auch einzusetzen, um Linux als Gaming-Plattform vorwärts zu bringen. Eben auch die Implementierungen in Wine oder Patches werden die hier auch genannt, die statt der Übersetzung von DirectX in OpenGL das halt in Vulkan machen. Diese heißen zum Beispiel DXVK, also DirectX Vulkan, welche die DirectX 11 Aufrufe in Vulkan-Befehle umsetzt. Es gibt auch einen anderen Patch, der heißt D9VK, der das für DirectX 9 macht. Auch ein anderer VKD3D, alles Kürzel, die man auch nochmal nachschauen kann, ist nicht so wichtig, was halt für DirectX 12 ist. Muss man sich jetzt nicht alles merken. Wichtig ist halt, das ist eine sehr interessante Technik, die gerade die Qualität von Windows-Übersetzungen, also quasi der Übersetzung von Windows-Programmbefehlen in Linux-Systeme, sodass man es halt auf Linux ausführen kann, deutlich beschleunigt. Und eben die Qualität halt deutlich gestiegen ist in der letzten Zeit. Das ist ziemlich cool. So. Für diese ganzen Sachen, wenn man da jetzt drauf schaut, okay, ich habe jetzt hier für jedes Programm einen eigenen Wine-Prefix, das muss ich alles noch konfigurieren und da habe ich noch alte Spiele, die ich mit Emulatoren am Leben halten möchte und jetzt habe ich hier auch noch native Spiele, die alle irgendwie ihr eigenes System haben. Das wird nervig. Es wird Alles muss irgendwie eine extra Behandlung haben. Ja, was machen wir da? Wir holen uns Hilfe, nämlich von Programmen. Da hat sich zum Beispiel Play on Linux eine lange Zeit einen wichtigen Platz errungen als nette Oberfläche für Wine-Konfiguration. Ich persönlich habe Play on Linux früher mal verwendet, fand es nervig. Jedem das eine. Ich bin irgendwann auf Lutris gestoßen. Lutris macht im Prinzip das Gleiche, nur dass es die ganzen Einstellungen für Emulatoren und auch native Spiele alles in einer Oberfläche vereint und quasi als Launcher dient für alles, was ich irgendwie spielbar auf meinem Rechner habe. Ja, Lutris ist erleichtert es einem durch vorgefertigte Skripte, die auf deren Webseite zu finden sind, lutris.net, die man auch selbst bearbeiten kann und so, ist alles offen, erleichtert einem die Installation sehr. Das heißt, man muss sich nicht mal selbst darüber informieren, so okay, ich habe jetzt dieses Programm, das braucht die Abhängigkeit und diese Überschreibung und hast du nicht gesehen, halt die ganzen Dinge, die man in Wine machen kann, sondern man installiert sich einfach das Skript. Und in 90% der Fällen funktioniert es einfach, so jedenfalls meine Erfahrung. In den 10%, wo es nicht funktioniert, da hat man dann eine sehr hilfreiche Community, die einem in den Chaträumen oder Foren weiterhilft. Ja, also ich würde, wenn man ein gutes Programm haben möchte, was einem den Gaming-Alltag auf Linux erleichtert, würde ich einfach Lutris empfehlen. Um aber noch etwas Alternativen zu bieten, es gibt auch, das habe ich erst seit kurzem entdeckt, eine Software namens GameHub, die macht viele Dinge anders, nämlich die verbindet sich quasi mit den Online-Konten von Steam, GOG.com und Humble Bundle und bezieht sämtliche Informationen und Spiele auch direkt von den Quellen dort. Das heißt, man loggt sich da ein. Und wenn ich ein Spiel installieren will, dann lädt es das selbstständig runter, aktualisiert es, wenn man das will. Das ist ganz nett. Man hat dort allerdings weniger Einstellungsmöglichkeiten, was diesen Detailgrad an möglichen Wine-Konfigurationen betrifft. Zum Beispiel, wenn man, wenn man halt Spiele, also nicht native Spiele ausführen möchte, ist aber mit sehr guten Voreinstellungen vertreten, dass auch da viele Spiele einfach funktionieren, wenn man sie starten möchte. Gerade was auch die Integration mit GOG.com betrifft, dieses Spiele runterladen und updaten und Benachrichtigungen über Changelogs und so ein Kram bekommen, dadurch, dass GOG keinen eigenen Client bietet, ist das eine sehr angenehme Art, die Spiele damit halt zu verwalten. Ja. Falls jemand lieber mit Konsolen arbeitet, gibt es da auch Lösungen für. Für Steam habe ich gerade den Namen vergessen, den habe ich mir blöderweise hier auch nicht notiert. Aber eben auch für GOG.com gibt es eine Software namens Wyvern, also W-Y-V-E-R-N. Ich habe jetzt leider keine Möglichkeit, das anzuzeigen. Wobei doch, ich kann es... Ich habe hier meine Notizen, die ich hier rüberziehen kann.
Da steht's.
Okay. Jetzt muss ich die wieder hier rüberziehen, sonst muss ich mich immer umdrehen. So. Genau, das ist einfach ein Konsolenclient für GOG.com. Da kann man sich anmelden mit quasi Einzeilerbefehlen. Runterladen, aktualisieren, Spielstände sichern. Das ist eine sehr angenehme Sache, weil Spielstände sichern wird bei den meisten Clients eben nicht berücksichtigt. Auch wenn eben die Systeme dahinter eine Cloud-Funktion bieten. Eben Verwaltung, wo möchte ich was haben, umschieben, hast du nicht gesehen. Sehr nett. Und in Rust geschrieben für die Leute, die es interessiert, weil das muss man bei Rust-Software ja immer dazu sagen. It's written in Rust. Okay. Also gut, kurz zusammengefasst. Ach nee, Moment, ich wollte noch was zu Wine sagen. Genau, Wine ist halt Genau, wir haben jetzt Wine und die ganzen Vulkan-Implementationen von, die halt bessere Performance mit Grafiken liefern. Wine funktioniert natürlich nicht immer so gut. Das ist klar. Es gibt viele gute Entwicklungen in letzter Zeit, aber es gibt ein paar Totschlagkriterien, wo Wine einfach nicht mehr mitkommt. Und das sind Anti-Cheat-Engines. Wenn dein Spiel, meistens Online-Games, irgendeine Anti-Cheat-Vorrichtung drin hat, braucht man sehr, sehr viel Glück oder sehr, sehr viel schlechte Entwickler auf der anderen Seite. Oder zu gute, ich weiß es nicht, dass das Spiel funktioniert. Weil in den meisten Fällen entdeckt diese Anti-Cheat-Software, irgendetwas stimmt in diesem System nicht, das kann kein echtes System sein, hier wird was emuliert, ich bin in einer virtuellen Maschine, hast du nicht gesehen, und kappt die Verbindung oder schließt halt den Client oder sonst irgendwas. Das zieht in den meisten Fällen einfach einen Strich durch die Rechnung. Ich selbst hab dadurch dazu eine kleine, nein, nicht direkt eine Anekdote, aber ich selbst habe sehr viel Herzblut und Arbeit reingesteckt, halt das Spiel League of Legends auf Linux zum Laufen zu kriegen. Als ich da angefangen habe, haben die gerade, oder als ich mich damit beschäftigt habe, halt Linux-Software, also Spiele auf Linux zum Laufen zu bringen, haben die gerade einen neuen Client rausgebracht, für den es noch keine Anleitungen gab. Und also wie man das halt auf Linux zum Laufen kriegt. Und habe da halt sehr viel recherchiert und rumprobiert und irgendwann kam ich auf ein Ergebnis und das habe ich eine Weile lang gepflegt. Da gibt es einen Forum-Eintrag irgendwo auf der, ja, im League of Legends Forum. Hat super gute Kritiken bekommen. Ja, endlich funktioniert's. War ich auch ein bisschen stolz drauf. Irgendwann kam der Punkt, wo die halt eine Anti-Cheat-Engine eingebaut haben und naja, ab da hat es einfach nicht mehr funktioniert. Manchmal funktioniert's für ein paar Wochen und dann geht's nicht mehr. Also, es ist, die Dinger machen keinen Spaß. Also, falls ihr eure Nerven behalten wollt, lasst die Finger davon und wartet, dass es jemand anders tut. Also gut. Ja, auf der anderen Seite gibt es gerade in der Linux-Desktop-Entwicklung die ja, also der Linux-Desktop entwickelt sich ja auch immer weiter, ne? Und da ist ja gerade Wayland eine neue Technologie oder neu, haha, gibt schon länger, aber eine, die sich gerade zu etablieren beginnt, die leider mit Wine halt auch ab und zu Krieg führt. Prinzipiell mögen sich die beiden praktisches Wine halt für X ausgelegt und wenn es dann halt darum geht, dass man irgendwie grafisch komplexe Sachen darstellt, dann ist es manchmal ratsam, seine Desktop-Umgebung eher in einem X-Server-Modus zu laden, falls das möglich ist, und dort dann das nochmal zu probieren, bevor man sich denkt, was ist denn hier los? So. Eine Sache, die ich auch noch nicht erwähnt habe, die auch noch mit dem ganzen Wine-Kram zu tun hat, ist Proton. Proton ist von Valve, also den Steam-Leuten, entwickelt. Eine angepasste Wine-Implementation, die besonders halt für Spiele optimiert ist. Diese ist auch selbst in Steam integriert, was ein sehr großer oder was sehr angenehm ist zu nutzen, weil wenn man Steam eingerichtet hat oder wenn man Steam auf seinem Rechner installiert hat und dort Windows-Spiele spielen möchte, dann musste man früher quasi Steam in einer Wine-Instanz installieren und dort dann die Sachen zum Laufen kriegen. Jetzt kann man auch dort für jedes Spiel einzeln sagen, führe das mit Proton aus. Eben Proton bündelt Wine mit diesen Vulkan-Patches, mit Skripten, die teilweise automatisiert schauen, was braucht das Programm für Abhängigkeiten und auch so eine Art Whitelist, wo quasi drin steht, was diese Software halt braucht. In der Praxis läuft es halt ziemlich gut. Das ist das, was ich erlebt habe, als das veröffentlicht wurde. Ich habe meine Steam-Bibliothek. Also man kann da so ein Häkchen setzen für führe sämtliche Windows, also ermögliche, erlaube mir, dass ich alle Windows-Spiele halt mit Proton ausführen kann. Und habe dann einfach mal ausprobiert. Meine Erfahrung war, dass einfach mal die Hälfte aller Windows-Spiele, die ich vorher nicht zum Laufen gekriegt habe, einfach funktioniert hat. Und das ist, wie ich finde, eine ziemlich coole Entwicklung. So. Genau, Proton läuft aber auch ohne Steam. Man kann sich's von der Entwicklerseite, also ich glaube, die sind auf GitHub gehostet, runterladen und mit einem quasi wie als Patch, ah nee, Quatsch, den nicht als Patch, nee, es ist ein eigenständiges Programm, einfach ausführen und damit halt seine Spiele verwalten. So. So, Zwischenstand. Wir haben unsere nativen Spiele, die funktionieren einfach, das ist ganz nett. Wir haben Spiele, die uns Kopfzerbrechen bereiten, die halt mit Wine oder Emulatoren ausführbar sind. Aber dafür haben wir auch Helferprogramme, die uns wenigstens das Handwerkliche etwas abnehmen, dass wir nur noch Kopfzerbrechen und nicht mehr Fingerschmerzen haben. So. Aber damit ist auch noch nicht alles gesagt, denn es gibt ja nicht nur die Spiele und Software, die das emuliert, sondern man hat ja auch noch das Grundsystem. Das ist tatsächlich mit der ein Faktor, der häufig vergessen wird. Auf was für einem System spiele ich denn überhaupt? Prinzipiell ist jede Linux-Distribution zum Spielen geeignet. Ich selbst habe sehr viele ausprobiert, habe da meistens ganz gute Erfahrungen gemacht. Wenn man jetzt auf Steam schaut oder auf GOG, sieht man, Steam unterstützt offiziell Ubuntu. Die haben auch eine eigene Entwicklung, SteamOS, die auf Debian basiert. Also man kann sagen, für die Systeme ist es safe. GOG unterstützt auch Ubuntu und Linux Mint. Also Ubuntu. Und ja, soweit so uninteressant. Was ich selbst festgestellt habe, ist, was eigentlich immer von Vorteil ist, ist, wenn man eine Distro hat, die aktuelle Treiber und aktuelle Kernel bietet. Weil in diesen ja, meistens Fehler behoben sind oder mehr Performance zu erwarten ist, als wenn man halt langsame Releases hat. Genau, auch kann man sagen, je weiter sich eine Distribution in ihrem eigenen Aufbau von den oben genannten, eben Ubuntu oder Debian, unterscheidet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort auch Schwierigkeiten auftreten. Da habe ich mal, ganz lustige Erlebnisse mit Void Linux gehabt, das mit Muselib C und LibreSSL ausgeliefert wurde. Also, ja, ich konnte Steam, glaube ich, installieren, aber das war es auch. Die haben eine sehr hilfreiche Community, die haben auch ein schönes Wiki, wo viele Dinge erklärt werden. Aber eben gerade so mit Distros, die alles anders machen, hat man natürlich eher mehr Probleme als weniger. Aber häufig auch, das ist das Schöne daran, also eine Community, die auch, ja, die einem da sehr gerne auch weiterhilft. Womit ich persönlich die besten Erfahrungen gemacht habe, waren tatsächlich Arch-basierte Systeme und Solus OS, weil eben quasi Community und Entwickler da viel dran gesetzt haben, dass das System halt so läuft. So. Genau, aber das ist natürlich, jeder nimmt natürlich die Distro, die ihm am liebsten gefällt, und bei Bedarf fuchst man sich einfach mehr in die Materie rein. Das funktioniert schon irgendwie. So. Was da vielleicht schon mehr interessanter ist, sind Treiber. Weil, ja, Treiber sprechen letztendlich die ganzen Grafik, also quasi Grafiktreiber, darum geht es jetzt, sprechen die Dinge halt an, und es gibt halt immer bei der Installation von einem Linux-System die Wahl Open Source oder proprietärer Treiber. Um es kurz zu fassen, bei NVIDIA-Grafikkarten ist meistens von Vorteil, die proprietäre Software zu installieren, auch wenn das dem Freisoftware-Herzen wehtut. Gut, wenn man am Ende proprietäre Spiele spielen möchte, ist es vielleicht auch nochmal was anderes, aber na gut. Diese Treiber bieten in den meisten Fällen einfach mehr Leistung und haben tatsächlich weniger Probleme als die Open-Source-Varianten. Anders sieht es bei AMD aus. Da ist ja der Mesa-Treiber, der auch meistens schon bei Linux-Systemen vorinstalliert ist, was halt die OpenGL-Implementierung ist. Der reicht da als Treiber eigentlich vollkommen aus und es gibt da auch eine proprietäre Variante, die muss man aber nicht installieren. Das ist tatsächlich, wenn man sich so Statistiken anschaut, wie viele Leute haben den proprietären und wie viele haben den Open-Source-Treiber installiert, da sieht man, die AMD-Leute fahren mit dem Open-Source-Treiber super und die NVIDIA-Leute, die wählen meistens den proprietären aus. Genau. Sollte man ein Notebook oder einen Rechner haben, was keine extra Grafikkarte hat, dann ist man mit dem Linux-Kernel allein eigentlich schon gut bedient, weil die ganze, da kümmert sich dann halt der Prozessor um alles. So, apropos Notebooks. Es gibt Notebooks, die haben sogenannte Hybrid-Grafikkarten. Das heißt, man hat die Prozessor-Grafik-Einheit und nochmal eine dedizierte von Nvidia oder AMD oder sonst irgendwas. Sonst irgendwas ist in letzter Zeit schwer zu finden. Naja, eine Grafikkarte drin. Die Idee dahinter ist, dass man damit Akku spart, dass man im normalen Betrieb die CPU verwendet oder die interne Grafikeinheit und wenn man Leistung braucht, dann wechselt man auf die dedizierte Grafik. Erfahrungsgemäß funktioniert es unter Linux eher so lala, weil man kann sein System entweder so starten oder in dem Modus starten, alles läuft auf der internen oder alles läuft auf der externen Grafikkarte. Das heißt, die Idee mit Akkusparen ist da halt entweder weg oder man hat halt keine Leistung. Da gibt es aber auch eben gute. Es gibt für alles eine Lösung. Wie gut die sind, ist eine andere Frage. Naja, aber hier kommt, wie ich finde, eine ziemlich gute Lösung ins Spiel, nämlich Prime. Oder Primus wird es auch manchmal genannt. Prime ist ein System, was womit man, also man startet seinen Rechner in dem Modus, dass alles über die interne CPU oder interne Grafikeinheit abgearbeitet wird und mit Prime kann man auswählen, welche Software mit der externen Grafik gestartet werden soll. Ja, gerade wenn man halt Spiele spielt und genau so ein System hat, ich hatte es am Anfang, wundert man sich, hey, warum ruckelt es? Ich habe doch hier voll die gute Grafikkarte drin und ja, es wurde einfach auf der falschen Einheit ausgeführt. Mit Prime ist das kein Problem mehr. Das lässt sich auch relativ schön ins System integrieren. Der Cinnamon Desktop ermöglicht zum Beispiel, wenn man dieses Programmmenü öffnet, wenn man damit rechtsklickt, draufklickt, kann man sagen, mit externer Grafikeinheit ausführen. Sollte man einen anderen Desktop haben, ist das auch nicht schlimm. Man kann entweder die Starter bearbeiten oder in den Helferlein wie Lutris oder Steam das einfach festlegen, öffnet dieses Spiel mit Prime. So. Genau, man kann am Ende auch noch ein kleines bisschen Leistung rauskitzeln, wenn man sagt, also bei Steam zum Beispiel, die bringen ihre eigenen Bibliotheken mit. Man kann einstellen, dass das wird über ein Programm, was man installiert, geregelt, dass man statt die mitgelieferten Bibliotheken, die systemeigenen Bibliotheken nimmt, die meistens auf einem neueren Stand sind oder optimierter oder besser eingepflegt sind. Also bei Steam wäre das zum Beispiel, ich installiere Steam und das sogenannte Steam Runtime Paket. Nee, Native Runtime heißt es. Das hat den Vorteil, man kann mehr Leistung haben, hat den Nachteil, manche Spiele starten damit einfach nicht, weil die halt das andere erwarten. Lohnt sich aber auch damit etwas rumzuspielen. So. Das als Überblick, was alles möglich ist. Wenn man diese ganzen Sachen ausprobiert hat und ein Spiel hat, was einfach nicht funktionieren will. Oder mehrere Spiele hat, wo man aber wirklich nicht drauf verzichten kann, dann bleibt immer noch die Option, ein Dual-Boot-System einzurichten. Oder halt Windows auf einem eigenen Gerät zu behalten und das dann ja als Spielemaschine zu behalten. Bei Dual-Boot-Systemen gibt es die Möglichkeit, Spielebibliotheken zu teilen. Das heißt, ich habe mein Linux-System, ich habe eine Zwischenpartition, wo ich alle Spiele drauf spiele. Und die Windows-Partition. Und zum Beispiel Steam kann von beiden Seiten auf die gleichen Dateien zugreifen. Ist in der Theorie ziemlich cool. Funktioniert meistens auch. In der Praxis habe ich damit aber eher schlechte Erfahrungen gemacht. Daher würde ich das nur empfehlen, wenn man wirklich begrenzten Speicher hat. Problem ist halt, damit Windows das lesen kann, muss es ein NTFS-Dateisystem sein oder halt ein Windows-kompatibles. Wenn man dort Linux-Dateien drauf hat, gehen die ganzen Zugriffsrechte damit verloren. Und auch sowas wie, welche Datei ist ausführbar oder so. Das kann unter Linux dann dazu führen, dass Programme halt nicht starten. Auch was vielleicht inzwischen gefixt ist, ich habe es nicht mehr nachverfolgt, ist gerade bei Steam, der Client war ein bisschen doof. Wenn ich das unter Linux ausgeführt hatte, hat sie ganze Windows-Sachen gelöscht und die Linux-Sachen nachinstalliert. Und wenn sie unter Windows ausgeführt hat, hat sie ganze Linux-Sachen gelöscht und die Windows-Sachen nachinstalliert. Da gab es immer so ein Mittelding von geteilten Dateien, die da geblieben sind, aber so dieses explizit Windows, explizit Windows, Linux, ich weiß gerade nicht, was ich gesagt habe. Das wurde halt immer erneuert und das ist natürlich Quatsch. Deswegen, die Möglichkeit gibt es. Wenn man sehr begrenzten Speicher hat, dann ist das vielleicht auch eine gute Idee. In den meisten Fällen würde ich aber eher davon abraten. So, das ist im Prinzip, was ich euch erzählen wollte. Um einen kleinen Ausblick zu geben, wie es denn voraussichtlich weitergehen wird mit der ganzen Geschichte. Wir beobachten im Moment, Steam leistet ziemlich gute Arbeit, dadurch, dass er halt die Steam selbst ist halt ein bisschen unzufrieden damit, dass Microsoft mehr und mehr dahin arbeitet, ein geschlosseneres System zu werden und nur noch geprüfte Software in deren eigenen Store oder sowas anzubieten. Das heißt, Steam schaut für sich halt nach Alternativen und hat da sich für sich halt Linux entdeckt. Und weil es natürlich seine Marktmacht oder seine Position auch behalten möchte, sorgt es oder arbeiten die gerade sehr, sehr stark dran, dass man sämtliche Spiele, die man hat, auf Linux ausführen kann. Und damit ist halt, da haben gerade die Leute sehr, sehr viel für, eben in diesem Proton-Projekt, sehr viel für Wine und die DXVK-Entwicklung beigetragen, was ziemlich gut ist. Ist natürlich immer so ein Abwägen, unterstützt man Steam, auch wenn sie DRM-Produkte anbieten oder möchte man es lieber sein lassen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich, es ist immer ein Abwägen. Ich mag, was sie tun, ich mag DRM nur nicht. Genau. Weiterer Ausblick. Vulkan als Grafikbibliothek findet immer weitere Verbreitung, was ich sehr schön finde. Es ist einfach eine schöne. Ja, es ist einfach eine sehr leistungsstarke, plattformübergreifende Grafikbibliothek und die halt, wenn Leute damit entwickeln, das kommt dem Linux-Universum auch einfach zugute. Und Portierungen werden prinzipiell leichter, falls die Spiele selbst damit nicht nicht plattformübergreifend entwickelt wurden. Genau, auch Wine hat sich in letzter Zeit ja stark weiterentwickelt. Das macht es auch weiterhin. Was immer so ein kleines Makel ist, ist halt Nvidia, die immer so ihren eigenen Weg fahren und bei Treibern nicht immer richtig mitspielen. Da gibt es manchmal etwas Zickereien, aber auch da ist eigentlich eine Besserung in Aussicht. Auch verhältnismäßig neu ist, Google ist auf den Zug aufgesprungen. Nämlich haben die ihre. Die arbeiten gerade an einer Game Streaming, an einem Game Streaming Service namens Stadia oder Stadia, was letztendlich auch auf Basis von Linux und Vulkan aufgebaut ist. Die Idee dahinter ist natürlich, dass man einen Streaming-Dienst für Spiele hat, dass ich hier auf meinem Chromebook oder sowas, was halt keine Leistung hat, auf hochauflösende, krasse Spiele spielen kann. Das Konzept an sich finde ich jetzt nicht so interessant, aber auch da ist zu erwarten, dass die Technik, die das Spielen auf Linux ermöglicht und erleichtert, angenehmer wird. Und besser. So. Um noch ein bisschen Lektüre oder Literaturhinweise am Ende zu geben, wo findet man denn weitere Informationen, wenn man sich da selbst schlau machen möchte? Da ist das ArchWiki ziemlich gut, um sich die ganzen Treiber und Helferlein zu installieren. GamingOnLinux.com ist eine Seite, die vor allem Artikel und News für aktuell entwickelte Spiele für Linux ausgeben. Reddit ist eine gute Adresse mit reddit.com/r/linux-gaming. Da gibt es halt auch News oder einfach Diskussionen. Da kann man auch nach Hilfe fragen. Und eine deutsche Seite, holarse-linux-gaming.de, die viele Anleitungen und Artikel für die ganzen Techniken im Hintergrund und auch Spiele zur Verfügung stellt. So, damit bin ich zu Ende. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Falls es nur Kopfschmerzen sind, tut es mir leid. Ansonsten wäre ich auch für Fragen offen. Falls dafür noch Zeit ist. Ich glaube nicht mehr, oder?
Doch, ich glaube, das geht gerade noch.
Okay.
Ich würde auch gerade mal anfangen. Du hast in deiner Vortragsbeschreibung gesagt, du bist selber Umsteiger und hast das also alles neu von Grund auf gemacht.
Das stimmt, ja.
Wie war denn da die Aufteilung dann überhaupt? Warst du mehr mit Spielen zum Laufen bekommen beschäftigt oder hast du eher gespielt? Also, so diese initiale Zeit war dann wahrscheinlich schon eher Getüfte, oder?
50-50. Ich habe, also mein Umstieg war, dass ich ein Dual-Boot-System eingerichtet habe. Das heißt, ich hatte sämtliche Möglichkeiten zu spielen noch offen. Ich habe mir da den Weg tatsächlich nicht versperrt. Aber ja, ich habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, Spiele überhaupt zum Laufen zu kriegen. Wie bereits erwähnt, als ich das League of Legends quasi, ich habe da eine Anleitung für verfasst, letztendlich aus den Erkenntnissen, die ich da gezogen habe. Das waren 2 Monate Arbeit im Prinzip, wo ich geschaut habe, wie findet man, also wie funktioniert das System überhaupt, was ja
Also dann auch
und so weiter.
viel Reverse Engineering teilweise, wenn man da jetzt noch keine Anleitung zu gefunden hat, oder?
Reverse Engineering würde ich das jetzt nicht nennen, aber viel mit Trial and Error gearbeitet, ja. Aber da muss ich auch sagen, damals hatte ich diese ganzen Quellen halt auch nicht. Die muss ich mir auch selbst zusammensuchen. Inzwischen habe ich zum Beispiel auf Reddit oder eben Holase, gut, Holase gibt es auch schon länger, habe ich einfach sehr gute Anleitungen gefunden und auch viele hilfsbereite Leute, die Feedback zu den eigenen versuchen, etwas zum Laufen zu kriegen, geben oder auch einem einfach Hilfestellung anbieten. Das ist das Schöne an den Open Source Communities. Genau, eine Sache, die ich auch noch erwähnen würde, ist, es gibt für Wine und für Proton gibt es Webseiten, wo Leute Erfahrungs- oder wo Leute testen, wie gut ein Spiel mit der Wine, also jeweiligen Wine- oder Proton-Version funktioniert. Das ist winedb.org, glaube ich, oder com. Ich habe es gerade nicht hier. Sucht einfach mal nach winedb oder protondb. Also DB für Database. Da hat man ein Rating von Bronze, Silber, Gold, Platin und immer eine kleine Beschreibung dazu, wie viel Aufwand es ist, dieses Spiel zum Laufen zu kriegen. Genau.
Ja, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Das sieht nicht so aus.
Okay, falls ihr doch noch irgendwie Fragen oder etwas in der Art haben wollt, ich bin auch noch weiterhin verfügbar, falls ihr mich seht. Einfach auf mich zukommen.
In dem Sinne, vielen Dank
Ja, danke fürs
und
Zuhören.
viel Erfolg weiterhin.